Ich bin sehr mutig, sehr neugierig und sehr offen für neue Dinge. Entschuldigen Sie, es geht hier nicht um mögen oder nicht mögen. Ich mache professionell meine Arbeit. Egal wie tief ich in Arbeit versunken bin, ich habe immer Zeit, wenn meine Tür geklopft wird. Man kann auf Katastrophen nicht vorbereitet genug sein.
Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Ratz aus dem Rathaus. Ich bin Bertram Schwarz und spreche heute mit Emine Demir-Büken-Wegner, CDU, seit 2023 Bezirksbürgermeisterin von Reinickendorf. Guten Tag, Frau Demir-Büken-Wegner.
Einen wunderschönen guten Tag.
So sehr lange werden Sie ja nicht mehr Bürgermeisterin bleiben. Warum nicht?
Tja, mein Passalter lässt das nicht mehr zu.
Sie haben es ja angekündigt, es ist aus Altersgründen, wenn ich
weiß. Natürlich, nur aus Altersgründen, selbstverständlich.
Sie sind bei den Wahlen im September 21 danach zur Stadträtin gewählt worden. Das war eine schwierige Wahl. Dann bei der Nachwahl 2023 im Februar sind Sie dann Bezirksbürgermeisterin geworden. Sie sind, und darauf kommen wir dann noch zu sprechen, in der Türkei geboren und haben sich dann hier in Deutschland durchgesetzt. Und Sie sind bekennende Muslime und Sie ziehen die Religion immer sehr weit nach vorne. Wie wichtig ist Ihnen Religion in Reinickendorf?
Zunächst einmal ist für mich wichtig, Elemente zu finden, die Menschen zueinander führen. Religion ist wichtig, weil es Werte vermittelt.
Und da unterbreche ich Sie, denn da habe ich einen schönen O-Ton von Ihnen, von einem Podcast, den wir mal vor 3 Jahren aufgezeichnet haben.
Islam, Christentum, Judentum, das sind 3 abrahamitische, monotheistische Religionen, die sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Der Wertekanon muss stimmen. Der Wertekanon bedeutet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, achte deinen Eltern. Entschuldigung, welcher Religion kann man das alleine nur zuschreiben?
Der Wertekanon muss stimmen. Stimmt der in Reinickendorf, was die Religionen angeht?
Ich finde, dass viele Glaubensgemeinschaften sich auf den Weg gemacht haben, um diesen Wertekanon auch sichtbar werden zu lassen. Denn nach dem Fest der Religionen, was ein Riesenerfolg war, auch wenn es in den Medien nicht so wiedergespiegelt wurde, was ich sehr bedauere, wollen die Religionsgemeinschaften, dass das Fest im nächsten Jahr wieder fortgesetzt wird. Und diesmal werden wir das mit der evangelischen Kirche in irgendeiner Kirchengemeinde machen und das wird sicherlich super werden. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der Wertekanon zum größten Teil in Reinickendorf stimmt.
Sie sind in der Türkei geboren und sind dann nach Deutschland gekommen und haben hier eine auch akademische Ausbildung genossen und durchgestanden und zunächst einmal Deutsch gelernt. Es ist in der BVV hier und da mal die Sprache von Bringschuld, dass diese Menschen mitbringen sollten. Und Marco Keber von der SPD, Fraktionsvorsitzender, hat dazu mal Folgendes gesagt.
Wir fordern ja oft Integration von Leuten, die hier leben, als Bringschuld und stellen fest, dass das nicht so läuft, wie wir uns das im Einzelfall wünschen. Deshalb ist es in der Realpolitik wichtig, Gesprächskanäle zu öffnen und Begegnungen zu ermöglichen.
Sonst ist Herr Keber vielleicht nicht immer Ihr bester Freund, aber da hat er doch recht, oder?
Gespräche sind immer notwendig, um das andere, Fremde oder Andersartige zu verstehen. Das ist wichtig. Das ist auch für eine gesamtgesellschaftliche Integration wichtig, denn letztendlich haben wir hier unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Lebenswelten und diese Lebenswelten können nun mal aufeinander prallen. Das ist ganz normal, passiert auch in der Familie. Wichtig ist, hier Brücken zu bauen und über diese Brücken auch Elemente hinzustellen, wo der eine den anderen die Hand reicht. Es geht darum, Dialog zu schaffen, Ebenen dafür zu schaffen und immer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
Einige Veranstaltungen haben Sie schon aufgezählt, die Sie organisiert und initiiert haben. Eine ist das Fastenbrechen nach Ramadan. Das war jetzt am 24. März 2025 zum zweiten Mal. Wer wird da eingeladen?
Zunächst einmal möchte ich vorwegstellen, dass ich nicht nur ein Fastenbrechen mache. Ich lege großen Wert darauf, dass die 3 großen Weltreligionen, abrahamitischen Wurzel, monotheistischen Ausrichtungen, alle 3 Religionen gleichberechtigt ihre Festtage durch das Bezirksamt gefeiert wissen. Das bedeutet, dass wir für die jüdische Gemeinde oder für das jüdische Leben ein Chanukka-Fest haben, dass wir unsere Weihnachtsfeier haben und dass natürlich für die muslimische Seite ein Fastenbrechen stattfindet. Und es werden all die Religions- und Glaubensgemeinschaften eingeladen, die auch vor meiner Zeit als ein Netzwerk funktioniert haben. Und mit diesem Netzwerk arbeite ich und in diesem Netzwerk ist auch die Polizei, Polizeidirektion 1, Kriminalitätsbekämpfung und aber auch die AGIA, also das Arbeitsgebiet interkulturelle Aufgaben. Wir arbeiten alle zusammen. Und insofern werden diese Glaubensgemeinschaften, die in diesem Netzwerk drin sind, auch zum Fastenbrechen eingeladen.
Michael Zischka, Fraktionsvorsitzender der AfD, hat Ihnen im Podcast, den wir produziert haben, Folgendes vorgeworfen.
Aber was mir oder uns auffällt, ist eben, dass der Eindruck entstehen kann, dass eine, ich sage jetzt mal, fremde Kultur, die muslimische Kultur für uns, wir hier schon länger Lebenden, ist, dass diese fremde Kultur, oder dass der Eindruck entscheidet, dass sie bevorzugt wird.
Was sagen Sie dazu?
Hier wird keiner bevorzugt. Dieses Netzwerk gab es vor mir und wird es jetzt auch mit mir geben und sicherlich auch nach mir geben. Insofern bedauere ich es, dass einige BVVler vorher nicht mitbekommen haben, was in ihrem eigenen Bezirk geschieht.
Dann gibt es in der BVV weiterhin Kritik an der Organisation des Fastenbrechens. Diese Kritik kommt hauptsächlich von der FDP. Da heißt es, da seien zwei DITIB-Gemeinden eingeladen worden und diese DITIB-Gemeinden sind ein Teil einer religiösen Behörde, die direkt dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan unterstellt sei. Ist diese DITIB-Gemeinden, sind die Ihrer Meinung nach harmlos?
Ich kann nur eins sagen, all diese Glaubensgemeinschaften werden durch den Projektverantwortlichen vorher, wenn es um eine gemeinsame Aktion geht, vor jeder Kooperation wird sie durch die Polizei geprüft. Und da wird nach sicherheitsrechtliche Bedenken auch gefragt. Und solange uns keine Hinweise der Bedenklichkeit vorliegen, werden wir unsere Haltung auch nicht ändern.
Sprechen wir über die Arbeit, auch Ihre Arbeit in der Bezirksverordnetenversammlung. Das vornehmste Recht der Bezirksverordnetenversammlung ist, den Haushalt zu beschließen. Das ist in diesem Jahr passiert für die nächsten 2 Jahre. Das war konfliktreich in der BVV, ist das behandelt worden, weil es diesmal unter Ausschluss der SPD, auch noch anderer Parteien, aber hauptsächlich der SPD, dann beschlossen wurde. Und da wurde immer Ihr Vorgänger, Ihr Vorvorgänger, Herr Balzer, gelobt, dass der versucht hätte, alle Parteien zusammenzufassen bei dem Beschluss. Was sagen Sie dazu, wie die Haushaltsdiskussion dieses Jahr gelaufen ist?
Ich finde, dass sie sachlich gelaufen ist, dass sie kontrovers gelaufen ist. Aber es ist auch Aufgabe der BVVler zu kontrollieren. Es ist auch Aufgabe der BVVler, ein Stück Opposition zu sein. Und ich bin nur froh, dass wir einen auskömmlichen Haushalt wieder hinbekommen haben und zu den wenigen Bezirken gehören, die keine Haushaltssperre haben, nicht in die Konsolidierung gehen mussten und nicht einen einzigen Berichtsauftrag bekommen haben vom Abgeordnetenhaus. Und darauf kann ich mit meinem Team stolz sein.
Wie ist die Zusammenarbeit in der BVV mit anderen Fraktionen? Sie sind von der CDU und müssen ja auch als Bezirksbürgermeisterin Kontakt zu den anderen Fraktionen haben. Wie ist da die Zusammenarbeit?
Also zunächst einmal, ja, Sie haben recht, ich bin von der CDU, aber ich bin das Bezirksamt. Und das Bezirksamt ist ein Kollegialorgan, der fachlich und sachlich ausgerichtet ist und die Interessen des Bezirksamtes vertritt. Und in dieser Position bin ich offen gegenüber allen Fraktionen, gegenüber allen, die mit mir reden wollen. Es gibt kein Schubladendenken der Parteizugehörigkeit.
Herr Zischka von der AfD haben wir eben schon gehört. Wie ist denn Ihr Kontakt zur AfD-Fraktion?
Nicht ausgeprägt.
Ich würde Ihnen gerne jetzt ein O-Ton von Felix Lederle vorspielen, von den Linken.
Für uns als Linke hat es schon auch einen Wert an sich, dass wir an der Spitze in Reinickendorf eine migrantische Frau haben. Und in vielen Fragen ist auch Frau Demmer-Birken-Wegner doch sehr, sage ich mal, großstädtisch progressiv aufgestellt. Das ist so eine moderne Großstadt-CDU, die sie repräsentiert, mit der wir sehr gut umgehen können.
Das hat er hier im Podcast Ratz aus dem Rathaus gesagt. Großstädtisch progressiv. Geht das bei Ihnen runter?
Also ich glaube, progressiv kann man ersetzen durch mutig. Ich bin sehr mutig, sehr neugierig und sehr offen für neue Dinge. Und das zeichnet unbedingt nicht eine Verwaltung aus. So muss aber auch Großstadt funktionieren.
Herr Lederle hebt hervor, dass Sie einen migrantischen Hintergrund haben. Wie wichtig ist das für Sie und für Ihre Arbeit?
Zunächst einmal ist mir meine Leistung wichtig. Und wenn die Leistung erbracht ist, finde ich das als ein Reichtum, wenn man noch eine weitere Kultur, Sprache, Religion in diesen Leistungsbereich hinein integrieren kann. Das ist einfach eine große Chance.
Gibt es, anders als zur AfD, eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit den Linken von Ihrer Seite?
Ich spreche mit vielen, auch mit Herrn Lederle.
Dann haben Sie einen Lieblingsverordneten, ich setze das mal in Anführungszeichen, David Jahn von der FDP, der die FDP-Gruppe führt. Mögen Sie sich nicht?
Entschuldigen Sie, es geht hier nicht um mögen oder nicht mögen. Ich mache professionell meine Arbeit.
Er wurde in der BVV einmal, und dafür hat er sich nachher entschuldigt, sehr deutlich und sagte, Sie würden die Arbeit der BVV verachten. Und da haben Sie dann in der Bezirksverordnetenversammlung Folgendes erwidert.
Begrifflichkeiten wie verabscheuen sind diesem Hause nicht würdig. Und ob Sie würdig auf diesem Platz sitzen, dann sollten Sie sich diese Frage stellen.
Ist es die Aufgabe einer Bürgermeisterin, so eine Frage an einen Verordneten zu stellen?
Es war eine Replik auf den Hinweis von Herrn Jahn, den ich heute auch so wiederholen würde.
Bei Ihrer Wahl zur Stadträtin nach der ersten Wahl im Jahre 2021 gab es einen komplizierten Wahlgang. Ich glaube, es gab 3 Wahlgänge, wenn ich das richtig erinnere. Und Herr Jahn sagt, er will damals schlichtend eingegriffen haben, und zwar in Gesprächen mit Marvin Schulz, dass es dann beim dritten Mal dann doch geklappt hat mit Ihnen als Stadträtin, und hat im Podcast Folgendes zu der Situation gesagt.
Und während dieses ganzen Prozesses kam die Bürgermeisterin einmal auf mich zu und hat gefragt, ob wir uns mal zum Kaffee treffen wollen. Das hatte ich damals abgelehnt, weil ich ihr nichts hätte sagen können. Ich war ja auch gebunden in den Absprachen mit der Zielgemeinschaft, und als sie dann gewählt war, und das hat mich sehr gefreut, dass dem Kollegen Schulz und mir das damals dann auch gelungen ist, diesen Weg zu bereiten, bin ich wieder auf die Bürgermeisterin zugegangen und habe gesagt, so Frau Bürgermeisterin, jetzt können wir uns gerne auf einen Kaffee treffen, aber dieses Angebot hat sie, ich habe es ihr 2-mal angeboten, bis heute nicht angenommen. Wenn sie das wollen würde, würde ich mich natürlich auch heute jederzeit mit ihr auf einen Kaffee treffen.
Sie haben eben schon den Kopf geschüttelt, stimmt das?
Meine Türen sind offen, lieber Herr Schwarz. Jeder kann kommen, wann er will. Das weiß das ganze Haus, das ganze Team. Egal wie tief ich in Arbeit versunken bin, ich habe immer Zeit, wenn meine Tür geklopft wird. Und nichts anderes habe ich Herrn Jahn gesagt, dass meine Türen offen sind.
Also gibt es vielleicht auch noch einen Kaffee, gemeinsam Kaffee zum Schluss.
Wenn er durch diese Tür laufen sollte, ja.
Wie ist denn die Atmosphäre in der Bezirksverordnetenversammlung? Sind die Debatten manchmal sehr persönlich?
Ich denke, dass in der BVV die Debatten schon auch in Teilen sehr aufgeregt zugehen können und auch passieren. Aber das gehört zur parlamentarischen Gepflogenheit. Solange man auf einem bestimmten Niveau des Respekts und der Achtung miteinander und untereinander diese Ebene nicht verlässt.
Ich würde gerne mit Ihnen über die Sturmschäden sprechen. Am 22. und 26. Juni des Jahres 2025 hat es heftige Gewitterböen in Reinickendorf gegeben. Es wird immer von Sturm gesagt, aber dann gerade Herr Lederle verbessert das dann immer und sagt, das seien Gewitterböen gewesen. War Reinickendorf darauf vorbereitet?
Man kann auf Katastrophen nicht vorbereitet genug sein. Fakt ist, dass das in meinen Augen und auch in den Augen der Fachmänner und Frauen ein Sturmböe war. der eine hohe Kilometerzahl hatte, 108 an Stärke. Es hat vieles weggefegt in Reinickendorf und wir arbeiten noch immer an den Folgen der Schäden, aber die Hoffnung ist gegeben, dass wir Ende des Monats damit durch sein werden.
Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren mehr als 8000 Maßnahmen, die Sie zu ergreifen haben. Ist das richtig? Können Sie die mal erklären? Also nicht jede 8000, sondern was das im Wesentlichen war?
Also erstens sind es heute 11.000 Maßnahmen, die wir haben. Es sind, man darf nicht vergessen, wir haben 198 Grünanlagen. Wir haben 305.000 Bäume in Reinickendorf. Diese Bäume mussten alle begutachtet werden, denn von unten sehen die Bäume alle sehr gesund aus, aber die Kronen mussten alle besichtigt werden. Und insofern war das schon eine große Aktion, denn Bäume, die von unten gut aussahen, hatten oben mehrere Ast- und Kronenabbrüche. Wir haben angefangen mit 8 Dienstleistern, sind hochgegangen auf 13 und sind jetzt guter Dinge. Wir haben natürlich am Anfang priorisiert, wir haben mit den Schulen angefangen, mit den Kitas angefangen, Friedhöfe und denen folgten dann peu à peu die Grünanlagen und insbesondere Ortsteile, die herb davon betroffen waren, wie Heiligensee, Frohnau, Hermsdorf, Wittenau. Und all diese Bereiche sind wir in Straßenzügen durchgegangen.
Wann werden die letzten Schilder vor den Spielplätzen weggeräumt?
Wir haben die große Hoffnung, dass wir im neuen Jahr mit fast allen durch sein werden.
Sie haben in der Bezirksverordnetenversammlung die fehlende Unterstützung vom Land beklagt. Hat es überhaupt Unterstützung für unseren Bezirk von anderen Bezirken, vom Land, vom Bund gegeben?
Wir haben die anderen Bezirke um Amtshilfe gebeten, aber einige Bezirke waren selber von den Sturmschäden betroffen, sodass wir keine Amtshilfe bekommen konnten. Vom Land haben wir, weil die Sturmschäden nicht eine Großschadenslage im Sinne des Katastrophenschutzes ist, haben wir vom Land zunächst einmal keine unterstützenden Maßnahmen erhalten können. Das bedeutet, die Hilfsketten wurden nicht ausgerufen. Kann es auch nicht, weil die Sturmschäden nicht im Katastrophenschutzgesetz verankert sind. Und insofern waren wir auf uns selber angewiesen. Wir haben vom Bund Hilfe angefordert, beziehungsweise wir haben vom Bund Hilfe erbeten von der Bundeswehr. Und sie sind, obwohl ich hier nicht den Dienstweg eingehalten habe, sondern mich direkt an die Bundeswehr gewandt habe, sind sie trotzdem gekommen. Und das rechne ich der Bundeswehr hoch an. Von hier aus nochmal ein großes Dankeschön. Aber an unserer Seite war auch das technische Hilfswerk, die Feuerwehr und in Teilen auch die Polizei. Und das alles aufgrund unserer guten Netzwerke. Sie mussten alle nicht, weil sie gesetzlich nicht verpflichtet waren. Das haben sie aber trotzdem gemacht. Sie sind an unserer Seite gewesen.
Sprechen wir doch mal über Prävention, gerne jetzt mal auf Stürme bezogen. Was kann da gemacht werden für die Zukunft?
Ich möchte zwei Dinge hier differenziert angehen. Wenn die Sturmschäden oder die Großschadenslage im Katastrophenschutzgesetz verankert wäre, dann hätten wir Notfallpläne, die vom Senatsverwaltung für Inneres ausgesteuert auch die Bezirke erreichen. Dafür haben wir Notfallpläne. Aber weil diese besondere Situation nicht in diesem gesetzlichen Konstrukt integriert oder implementiert ist, haben wir jetzt aufgrund der Sturmschäden einen eigenen Notfallplan erarbeitet. Also wir haben alle Abteilungen zusammengeholt in einem Workshop an einem Freitag, haben wir uns hingesetzt und haben das Szenario nochmal durchgespielt und haben unseren eigenen Notfallplan errichtet. Aber ich bin der Meinung, dass hier ein Bezirk nicht allein gelassen werden darf und so eine Großschadenslage in ein Gesetz hineingehört, damit den Bezirken auch unter die Arme gegriffen werden können. Und genau diese Debatte möchte ich auf der Landesebene angestoßen wissen.
Ein weiteres großes Thema für Sie als Bezirksbürgermeisterin und auch in diesem Jahr ist das Thema Einsamkeit. Wir haben hier im Bezirk eine Einsamkeitsbeauftragte seit vergangenem Jahr und das ist die erste in Deutschland. Wie hat die sich denn bewährt, Ihrer Meinung nach?
Sie macht eine sehr gute Arbeit. Sie macht genau die Arbeit, die das Thema hergibt, nämlich Strukturen schaffen, Orte, Räume zu verfestigen, wo das Thema auf der einen Seite in der Öffentlichkeit eine Sensibilisierung erfährt, aus der Tabuzone rausgeholt wird, aber auf der anderen Seite Menschen auch ermutigt, diese Orte aufzusuchen und ins Gespräch zu gehen und sich nicht mehr allein und verlassen zu fühlen. Denn der Mensch braucht soziale Teilhabe. Ohne soziale Teilhabe geht der Mensch ein wie eine Pflanze, sagt er in sich zusammen. Und das darf nicht passieren.
Soziale Teilhabe, das, was die Öffentlichkeit von ihrer Politik am ehesten wahrnimmt, sind die sogenannten Quasselbänke, die sie errichten lassen. Wie viele gibt es jetzt in Reinickendorf und welche Funktion haben die?
Die Quasselbänke haben die Funktion, dass sie eine Einladung aussprechen an Menschen, die das Gespräch suchen. Wir haben im Bezirk 9 Quasselbänke und im nächsten Jahr werden wir 10 weitere aufstellen, die dann auch altersgerecht unter anderem sein werden.
Ich habe jetzt ein paar Mal Ihren persönlichen Werdegang angesprochen, aber ich würde Sie zum Abschluss des Podcasts bitten, noch einmal Ihre Biografie kompakt darzustellen.
Klassisches Gastarbeiterkind, erste Klasse in Berlin gestartet, Neukölln, studiert hier in den Fächern Germanistik, Publizistik, als Journalistin im damaligen Sender Freies Berlin gearbeitet, heute RBB, als Deutschlehrerin gearbeitet, Sozialarbeiterin gearbeitet, dann Integrationsbeauftragte im Bezirk St. Tempelhof-Schöneberg, 18 Jahre lang, parallel dazu 20 Jahre Verbandsarbeit, viele Verbände gegründet, auch das erste Antidiskriminierungsbüro, die durch Migrantenorganisationen selber gegründet worden sind, mitbegründet. Dann irgendwann die Entscheidung, jetzt willst du deiner politischen Arbeit eine Farbe geben. Mir die Parteienlandschaft angeschaut, nicht mit der Brille einer Türkin, sondern mit der Brille einer Berlinerin. Meine Schnittstellen zu der CDU war größer als die Schnittstellen zu den anderen Parteien, reingegangen. Diverse Strukturen durchlaufen, Ortsverband, Kreisverband, Landesverband, Bundesvorstand, geschäftsführender Bundesvorstand, Präsidium. Ja, sehr reichhaltig, sehr bunt das Leben gewesen. Dann wieder zurück, Abgeordnetenhaus natürlich auch, Staatssekretärin auch. Dann zurück wieder in die Verwaltung, Sozialstadträtin, Bürgerdienste, Stadträtin, stellvertretende Bürgermeisterin. Und die letzte Station, Bürgermeisterin.
Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Sie sind ja auf der Liste der CDU auf Platz 2. Also es ist davon auszugehen, dass Sie in der nächsten Bezirksverordnetenversammlung sind. Und ich las auch schon mal, dass Sie eventuell Vorsteherin werden könnten. Wie stehen Sie dazu?
Liest sich gut, finde ich. Und dann müssen wir schauen, was die Ergebnisse der Wahlen mit sich bringt. Das werden letztendlich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden.
Ich habe noch einen O-Ton von dem Podcast, den wir vor 3 Jahren aufgezeichnet haben. Der ist ganz kurz.
Die Bücherwelt ist meine Welt, ist meine Traumwelt, ist mein ruhiger Pool, ist meine Oase, meine Seele. Stimmt, ja.
Die Bücherwelt, Sie haben so viel erlebt und haben sich in diesem Deutschland durchgesetzt als geborene Türkin. Wollen Sie nicht mal ein Buch schreiben?
Ja, diese Frage ist schon sehr oft an mich gestellt worden. Aber ich finde nicht, dass ich eine Tradition, weil man migrantischer Herkunft ist, fortsetzen sollte, über sich ein Buch zu schreiben.
Also es wird kein Buch geben?
Vielleicht ein Krimi.
Ein Krimi über das Thema?
Kann sein, weiß ich nicht. Aber ich mag Krimi sehr.
Das war der Podcast mit Emine Demir-Büken-Wegner, CDU-Bezirksbürgermeisterin von Reinickendorf. Ich bin Bertram Schwarz. Kritik oder Anregungen zu diesem Podcast bitte an podcast@ratz-verlag.de. Vielen Dank, Frau Demir-Büken-Wegner, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.